Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath.
Tanja in the house, baby.
Die erste Folge, die Tanja Erath ganz ohne mich macht, ganz alleine. Und einer großen Premiere gebührt ein großes Intro. Deswegen, Tanja überall Gefahr um uns. Tanja überall Gefahr, na und? Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt, stehe ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Tanja um. Ja, ja, das Ende naht. Frag doch mal Tom Bohn. Alle vor Angst erstarrt. Madame Erath, sie hängt in Deutz, in Girona oder in den Staaten rum. Sie erfährt nur Liebe. Niemand hier bringt Tanja um. Jung und ignorant. Kids treten ihre Statue um. Doch ihr egal. Sie mag die Jungs. Piranhas im Aquarium. Kämpft mit Windkanten, Bergen, Joko und Klaas, Löwen, Giraffen und Gorillas, doch niemand hier bringt Tanja um. Fliegt mit ihrem Cannondale in das Feuer bei Szenario, deine Mom Ina Joko, dein Dad Eddie Merckx. Bist schon 100 Mal über dein Grab gesprungen, hatte dich anvisiert, doch niemand hier bringt Tanja um. Deswegen, viel Spaß mit dieser Folge, let's go!
Hallo und herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast. Heute zum allerersten Mal nicht mit Rick Zabel, sondern, wie man an meiner Stimme vernehmen kann, Tanja Erath. Ich habe ja heute meine Premiere und habe mir deshalb gewünscht, als ersten Gast jemanden dabei zu haben, mit dem ich mich wohlfühle, bei dem es sich aber auch um einen weiblichen Radprofi handelt. Und glücklicherweise habe ich jemanden in meinem Umfeld, der neben diesen beiden Attributen auch noch umfangreiche Palmares mitbringt. Von Olympiasieg, Weltmeistertitel, mehrere an der Zahl, Europameistertitel, deutsche Meistertitel. Sie alle aufzuzählen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Herzlich willkommen, Mieke Kröger.
Einen wunderschönen guten Abend, Tanja.
Manch einer hat es schon vermutet, als ich beim letzten Podcast, als Rick und ich angekündigt haben, dass wir uns jetzt sozusagen die Gäste teilen, als ich angekündigt habe, dass ich jemanden, mit dem ich mich wohlfühle, einladen möchte, habe ich schon Nachrichten bekommen, die davon ausgegangen sind, dass du mein Gast bist. Das heißt, die Leute wissen, dass wir nicht nur durch den Sport, sondern auch freundschaftlich verbunden sind. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und mein erster Gast sein darfst.
Vielen Dank. Ich fühle mich auch schon pudelwohl und liege hier auf deinem Sofa und mache mich bereit.
Ja, als kurze Beschreibung des Settings. Wir haben Freitagabend. Wir haben uns gerade die Bäuche mit Sushi und Ramensuppe vollgeschlagen. Mieke liegt tatsächlich ausgebreitet auf meinem Sofa. Und jetzt starten wir eigentlich so richtig in die Action. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Mein Plan ist, dass ich so ein bisschen die zum anfänglichen Kennenlernen des Fahrertyps so eine Schnellfragerunde abfeuere, so ein Entweder-Oder, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist mein jeweiliger Gast für ein Fahrertyp? Und da du der erste Gast bist, hören wir zum ersten Mal die Fragen. Bergauf oder bergab?
Bergab.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Zeitfahrrad.
Navi oder drauf los?
Drauf los.
Eule oder Lerche?
Lerche.
Chamois Cream, ja oder nein?
Depends.
Worauf?
Auf den Zustand.
Ich dachte jetzt auf die Hose und die Chemie, aber auf den Zustand führen wir jetzt nicht weiter aus. Indoor oder Outdoor?
Outdoor.
Riegel oder Gel?
Riegel.
Disc oder Rim Brakes?
Disc Brakes.
Bahn oder Straße?
Ei, ei, ei.
Ich wusste, die Frage wird hart.
Habe ich einen Joker?
Nee.
Straße.
Ja, überraschend. Also ich hätte fast eigentlich mit Bahn gerechnet, aber...
Ja, die Frage ist, Wettkampf oder nicht?
Oder Training. Ich hätte die Frage, als ich sie geschrieben habe, habe ich sie jetzt eher auf Wettkampf abgezählt.
Ja, dann Bahn.
Okay. Allein oder Gruppenausfahrt?
Mittlerweile Gruppe.
Und die letzte Frage, Helfer oder Siegfahrer?
Helfer.
Alles klar. Dann haben wir schon mal einen leichten Eindruck von dir bekommen. Für alle, die Mieke nicht kennen, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, was du in deinem Sportlerleben schon so alles erreicht hast. Ich glaube, im letzten Jahr 2021 hast du dich selber übertroffen und so ziemlich alles abgeräumt, was man abräumen kann. Mit Olympiasieg in der im Bahnvierer, mit Weltmeistertitel im Bahnvierer, mit Europameistertitel im Bahnvierer, mit Weltmeistertitel in der Mixed Relay, mit Vize-Europameistertitel in der Mixed Relay, natürlich auch nicht zu vergessen.
Ja, mit einer anderen Fahrerin, die hieß irgendwie so, irgendwas mit Tee.
Aber ja, das Lustige ist, ich habe mir nämlich heute darüber Gedanken gemacht und dachte mir so, mein Jahreshighlight ist bei dir so eher so ein Streichergebnis, weil alles andere so viel höher anzusiedeln ist. Also wie man nur an dem letzten Jahr sieht, in dem ihr dann auch noch als Mannschaft des Jahres gekürt wurdet, also Lisa Klein, Franzi Brause, Lisa Brennauer, du und Laura Süßemilch, kann man sehen, allein das letzte Jahr war so erfolgreich, dass reichen viele nicht in einem ganzen Sportlerleben und du hast einfach in einem Jahr abgerissen.
Ja, ganz oder gar nicht, ne? Ist schon krass gewesen.
Wie, das ist sozusagen jetzt auch meine erste Frage, wie geht man ins neue Jahr nach so einem Jahr?
Deutlich entspannter auf jeden Fall. Also natürlich hat man immer noch seine eigenen Ziele, die man irgendwie... Ja, man hat ja seinen eigenen Ehrgeiz irgendwie, den man befriedigen möchte. Und daran hat sich auch nichts geändert. Aber es gibt so eine generelle entspanntere Grundstimmung bei mir. Irgendwie mein Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, wie auch immer, ist irgendwie ein bisschen gestiegen oder nicht mehr so zerbrechlich.
Das hatte ich mich nämlich gefragt, weil es gibt ja so ein bisschen zwei Typen, zwei Möglichkeiten, dass man sich entweder so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, weil man denkt, so muss es jetzt weitergehen. Oder dass man halt denkt, okay, alles ab jetzt ist eigentlich so nur noch Zugabe und eigentlich den Druck verliert. Und wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und ich kenne dich ja auch so vom Typ her und weiß, dass du dann manchmal so ein bisschen selbst an dir zweifelst, wenn man so sagen darf. Ich glaube, da sind wir uns ja auch ähnlich und haben uns deshalb auch schon häufig darüber unterhalten. Und da habe ich nämlich auch gedacht, vielleicht ist es jetzt so für dich so ein richtiger Befreiungsschlag.
Also zurzeit bin ich, wie gesagt, noch sehr entspannt und habe einfach...
So siehst du auch aus.
Ja, genau. Habe einfach Spaß am Radfahren und am Profi-Dasein. Wir werden im April höchstwahrscheinlich so Nations Cup auf der Bahn fahren, das erste Mal im Weltmeistertrikot. Kannst du mich ja dann nochmal fragen. Haben wir noch nicht.
Es wird spannend. Wir warten auf jeden Fall auf Bilder.
Ja, das wird auch bestimmt ganz besonders werden. Aber wie gesagt, frag mich dann nochmal, wie es dann mit dem Druck aussieht.
Ja. Ja, klar, man hat natürlich jetzt auch irgendwie so ein anderes Standing. Ich habe nochmal zur Vorbereitung den Podcast angehört, als du bei den Besenwagen-Jungs warst. Und da habt ihr noch so drüber gesprochen, ja, vielleicht wird es eine Medaille. Und da dachte ich mir, krass, dass man damals halt noch so gehofft hat, dass es eine Medaille wird. Und ich glaube, du dich auch mit dem Gedanken sehr angefreundet hast. Und am Ende war es dann halt einfach Weltrekord und Olympiasieg.
Ja, genau. Also, naja, wir sind halt dort angereist und dachten, klar, wir hatten die Medaille irgendwie im Visier, welche auch immer. Aber ehrlich gesagt habe ich, wenn dann, mit Bronze gerechnet.
Wen hattest du auf 1 und 2 gesehen? USA und Großbritannien?
Exakt, ja. In welcher Reihenfolge auch immer, wahrscheinlich Großbritannien auf 1, ja. Aber naja, und dann haben wir halt mitbekommen, ja, die Bahn ist schnell, haben wir erfahren, aber haben halt auch die anderen Nationen gepostet so. Und wir wussten halt nicht, was unsere Trainingszeiten wert sind. Und erst recht wussten wir nicht, was eine 4:07 im Wettkampf in der Quali wert ist. Und dann lief natürlich alles wie geschmiert.
Ja, so kann man es absolut sagen. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit und in Tokio oder bei Olympia, ist es für dich dann eher so eine schöne Erinnerung oder einfach so, dass es sich immer noch nicht wirklich greifbar anfühlt? Oder mit welchem Gefühl blickst du auf die Zeit zurück?
Das ist eine total schwierige Frage. Ist auch total schwierig, irgendwie das in Worte zu fassen. Weil, ja genau, man fasst es irgendwie nicht so richtig. Man weiß irgendwie, es ist zwar sehr wahrscheinlich real gewesen, aber irgendwie, es ist so, als ob ein anderer Mensch das gemacht hätte, mit demselben Namen und mit demselben Aussehen.
Also du siehst dich so ein bisschen von außen, wenn du, also du betrachtest die Situation oder beziehungsweise das ganze Happening so ein bisschen von oben?
Ja, irgendwie schon. Die Rennen auf jeden Fall. Weil man halt irgendwie so in seiner Zone war. Ich kann mich gut an die Momente vor den Rennen so erinnern, wie wir einfach so, oder wie ich mir die ganze Zeit so gesagt habe, immer wenn ich so meinen Fokus ein bisschen verloren habe, auf die anderen Nationen geschaut habe, dass ich mir einfach gesagt habe, ey Mieke, hör auf damit, fahr einfach dein Ding, mach deinen Job. So, das kannst eher nichts mehr ändern, du kannst nur noch deinen Job machen. Und dann, das war eigentlich, ist eigentlich so ein sehr ausschlaggebender Moment, an den ich mich immer zurückerinnere, weil wir einfach so eine Sicherheit hatten und an dieses Angespanntsein zu zerreißen.
Ja, also du hast halt sozusagen, also du hast eher wie so eine Maschine funktioniert und das war dann auch deine Möglichkeit, mit dem Druck umzugehen und der Nervosität, oder?
Ja, genau. Wir sind halt irgendwie durch diese Strategieumstellung zu einem Punkt gekommen, wo wir einfach so eine Sicherheit hatten. Wir wussten, wir haben das nicht super oft durchgespielt, aber es gab halt wenig Möglichkeiten für einen Error. Und das gibt halt eine unglaubliche Sicherheit. Und wenn man einfach davon überzeugt ist, ja, ich kann meinen Job machen und man kommt von der Bahn und man sagt, oh ja, also ich hätte noch ein bisschen schneller fahren können. Und das alle sagen, alle vier. Ja, das ist ein krasses Gefühl auf jeden Fall.
Dann fährt man halt auch mal eine 404 am Ende.
Tadam.
Ja, wenn du gerade noch die Strategieumstellung ansprichst, sag doch nochmal dazu was. Inwiefern ihr die Strategie umgestellt habt und wie wir uns das genau vorstellen können für alle, die jetzt mit dem Bahnvierer vielleicht noch nicht ganz so verbandelt sind.
Ja, also erstmal Basismathematik. Ein Bahnvierer fährt 4 Kilometer, das sind 16 Runden auf der Bahn. Durch 4 sind 4 Runden pro Person, weil die Bahn 250 Meter sind, also 1 Kilometer pro Person im Grunde, wenn man es jetzt ganz genau aufteilt. Und wie man diese Kilometer dann einteilt, das ist halt dann so eine Ermessenssache. Also früher, ich habe mir letztens ein Video von den Olympischen Spielen, irgendwas mit 70, 1970 oder so, angeschaut. Und da war halt, also mit Scheibenrädern, mit Punkterädern, ganz unruhige Fahrlinie, super kleiner Gang, halbe Rundenführung war da angesagt und trotzdem irgendwie eine 4,22 gefahren. Und mittlerweile hat sich das halt verschoben hin zu längeren Führungen. Also wir tendieren immer dazu, 2 Runden Führung zu fahren, da muss man 2x 2 Runden Führung fahren. Für mich war es aber irgendwie immer so, ich kann eine Führung gar nicht gut fahren und dann habe ich total ein Sitzen. Ich komme da nicht mehr runter von meinem Laktatross irgendwie. Und die letzte Führung ist dann halt immer all out gewesen. Das heißt, ich bin halt die Fahrerin gewesen, die als erstes rausgeht. Und 2 Runden habe ich auch nicht mehr geschafft. Und das war halt ein großer Unsicherheitsfaktor irgendwie, aber wir haben 1000 Meter fliegend. Das ist mit einem fliegenden Start. Also man fährt halt oben auf der Bahn rum und kippt dann so mit Geschwindigkeit ab. Das macht super viel Spaß. Vor allen Dingen für so Kaliber wie mich. Und die 1000 Meter fliegend, die konnte ich sehr schnell fahren. Also ich kann sehr schön konstant ein hohes Tempo halten. Und dann habe ich mal leise angefragt, wie es denn wäre, meine 2x2-Rundenführung in 1x4-Runden zu packen. Und das haben wir zum Glück ausprobiert.
Und das war der Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich auch.
Einer der Schlüssel.
Ja, einer der. Klar, also es gehören natürlich auch immer noch 4 Paare Beine dazu und nicht nur eins. Aber wahrscheinlich war das schon auf jeden Fall auch ein Punkt, der wahrscheinlich dann die Unsicherheit, wie du gesagt hast, weggenommen hat, den Unsicherheitsfaktor.
Ja, also für mich persönlich hat das extrem viel Unsicherheit weggenommen und naja, es ist natürlich so eine Aufwärtsspirale, denke ich. Ja, ich meine, wenn ich eine gewisse Sicherheit ausstrahle, dann können die anderen ja noch sicherer sein, dass das gut laufen wird und dass sie auch nur ihren Job machen müssen und nicht noch irgendwie einspringen müssen und auf den letzten Kilometer umdisponieren müssen oder so.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage zu Olympia, weil wahrscheinlich könnten wir jetzt ewig noch über das Thema sprechen, weil einfach Olympia einfach so ein, ich meine, das glaube ich einfach so eine einmalige Sache und ich glaube, oder für viele ist eine einmalige Sache im Sportlerleben. Du bist jetzt schon zweimal bei Olympia gestartet, einmal Olympiasiegerin geworden. Viele Sportler, ich zähle mich dazu, träumen von Olympia, auch nur einmal dabei zu sein. Ich wollte ja auch unbedingt gleich die Medaille anfassen, die Mieke mir wohlgemerkt in einem, wie nennt man das? So
in einem Gefrierbeutel.
Standesgemäß in einem Gefrierbeutel präsentiert hat. Genau, die Frage, die ich mir noch gestellt habe, auch jetzt mit der Strategieumstellung, denkst du, das ist jetzt eine provokante Frage so ein bisschen, denkst du, dass euch die Verschiebung, die Covid-bedingte Verschiebung von Olympia ein bisschen entgegengekommen ist am Ende?
Also dem Großteil glaube ich schon. Also dem gesamten Vierer schon. Mir persönlich ist es entgegengekommen, weil ich einfach 2020 ein ganz doofes Jahr hatte. Lisa Klein ist es, glaube ich, entgegengekommen, weil sie 2020 auch krankheitsbedingt oft ausgefallen ist. Franzi, die wäre auch 2020 gut gewesen, aber der tut jedes Jahr halt auch gut, weil sie noch so jung ist.
Ja,
und Lisa Brennauer, ich meine, die ist irgendwie immer gut drauf. dabei muss man natürlich sagen, dass die Gudrun, die eigentlich auch Stammvierer war, die WM Bronze geholt hat, 2020 oder so, die letzte WM, die stattgefunden hat vor Covid. Wann hat Covid angefangen?
Ja, 2019, deshalb heißt es Covid-19 eigentlich, aber so richtig in Europa kam es erst an 2020. Also ja, wir sind ja noch 2020 Australien 2020, gefahren.
Ja. Und für sie persönlich lag das Glück nicht auf ihrer Seite und sie musste gesundheitlich 2021 aussetzen.
Ja, stimmt. Das hatte ich, sorry Gudi, falls du uns zuhörst, das hatte ich bei meiner provokanten Frage nicht bedacht. Das war jetzt gemein.
Naja.
Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ja, also immer noch für mich krass und, also was heißt unvorstellbar, aber wahrscheinlich, wenn man es von außen betrachtet, ist natürlich immer greifbarer, als wenn man selber in der Situation ist. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so verrückt, weil für als Kind oder auch insgesamt Olympia ja einfach sowas Großes. Und auf einmal sieht man im Fernsehen jemanden, den man kennt, der dann einfach diese Goldmedaille umgehängt bekommt. Und es ist so, so fremd irgendwie. Und ich finde es auch immer noch so cool einfach. Aber es verändert das ganze Gefühl dafür, finde ich, total. Also es ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie ist total greifbar dadurch. Aber also auch wirklich faktisch, weil man ja die Medaille anfassen kann. Und gleichzeitig macht es das auch noch viel weniger greifbar. Also es ist für mich als Außenstehende schon verrückt. Deshalb kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich's anfühlt, wenn man in der Situation mit der Medaille um den Hals da auf dem Siegerpodest steht.
Ja, das ist, man ist total euphorisiert. Und man wird dann halt so durchgeschleust, die ganzen hier, wie heißt das, Media-Zeugs da, Interviews und so. Und dann wurden wir nach Tokio gekarrt, ins ZDF-Studio, haben dann dort eine Nacht verbracht und irgendwie erst auf dem Rückweg vom Olympischen Dorf zurück ins Cycling Village ist mal so Ruhe eingekehrt bei uns im Bus. Und das war ein ganz besonderer Cocktail von Gefühl. Das war zwischen Rumgeheule, irgendwie Geträume, man hat gelacht, man hat es einfach nicht glauben können, was da gerade passiert ist und so. Und das war so der Moment, an dem, den ich mich noch so gut dran erinnern kann, als die Ruhe im Bus einkehrte.
Also das erste Mal eigentlich, dass man es begreifen konnte, weil es auch mal still war.
Ja, genau.
Ja. Ja, vielen Dank schon mal fürs Teilen dieser Emotion und dieser Erfahrung mit uns. Für alle Normalsterblichen, die wahrscheinlich nie eine Goldmedaille um den Hals hängen haben werden. Aber schön, da einen Einblick zu bekommen, definitiv. Dann nehmen wir uns doch noch kurz mit in die Zeit, die danach kam. Also natürlich kam dann noch mehr Rennen, weil es war ja doch erst August. Und natürlich auch noch mehr Titel. Aber der Winter danach war ja auch, glaube ich, ein ganz besonderer. Und du hast mehr Zeit auf hohen Schuhen als in Radschuhen verbracht. Wie war das für dich? Ich durfte ja auch mal dein Plus Eins sein. Auf der anderen Seite mal zu stehen und dich schick zu machen.
Das hat super viel Spaß gemacht. Also ich bin eigentlich totale Shoppingverweigererin. Erstens mag ich es nicht, in große Menschenmengen zu gehen, deshalb bin ich auch Radprofi geworden.
Ein kleines 130-Frau-Peloton.
Ja, genau. nee, so dieses ganze Konsumgehabe und so, das, ich weiß auch nicht, das taugt mir nicht so, aber so ein schickes Abendkleid shoppen, das macht dann wieder schon ganz schön Spaß, muss ich sagen. Und ja, das hat super, also das ist ganz toll, irgendwie in so ein Braut- und Abendmodegeschäft zu gehen. Das ist wie im Fernsehen bei Till und Trä, das ist wirklich so.
Jetzt wissen wir auch deine Vorlieben im Fernsehen.
Ja, das lasse ich mal so stehen. Und ja, ich habe das einfach genossen, habe alles ausgenutzt, alles mitgenommen. Kommt ja nicht so oft im Leben. Und ja. Das war sehr schön.
Und wann kam dann wieder der Sprung in die Realität ungefähr?
Also der Sprung in die Realität, der kam vor den ganzen Bällen, als ich umgezogen bin direkt nach Olympia. Das war das Schlimmste, das war das Dümmste, was ich je getan habe. Ich war so fix und fertig.
Man muss nämlich dazu sagen, Mika hat ehemals in Bonn gewohnt, mit deiner Tante zusammen, ja, richtig?
Genau, ja, meine Cousine, die meine Patentante ist, dort habe ich ein Zimmer gemietet.
Okay, und dann bist du direkt nach Olympia mit Christa Riffel, auch eine mir vertraute ehemalige Teamkollegin, nach Köln gezogen. Beziehungsweise manche Menschen würden sagen, nicht nach Köln, weil du in Hürth wohnst. Aber ihr seid jetzt eine Radsport-WG.
Ja, genau. Wir hatten da schon länger mal irgendwie oder öfter schon mal drüber gesprochen und dann musste Christa wirklich ausziehen aus ihrer vorherigen Wohnung. Und dann habe ich Mut gefasst und habe gesagt, ja, Veränderung. Und ja, da sind wir zusammengezogen nach Hürth. Und für mich persönlich, ich mag meine Patentante sehr, aber die Veränderung hat mir sehr gut getan, sagen wir so. Ja.
Euch beiden, glaube ich, oder? Also ich glaube, Christa wird sich auch positiv über die Veränderung äußern, oder?
Ja, Christa sagt ja eh nichts Negatives, aber.
Ja, das stimmt.
Ich hoffe doch sehr, aber ich glaube, wir fühlen uns beide sehr wohl.
Ja, wenn wir dann schon mal bei eurem Radsport-WG-Leben sind, wie können wir uns denn den Alltag der Mieke Kröger so vorstellen? Also man hat zwar wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, also ich kenne es ja auch so ein bisschen, man hat ja als Radprofi keinen klassischen Alltag, aber wenn du jetzt mal so einen eher typischen Trainingstag von dir beschreiben würdest, wie würde der aussehen und wo spielt Christa eine Rolle?
Christa spielt direkt schon beim Frühstück eine Rolle.
Seit sie den Thermomix hat.
Ja, genau. Seitdem, also, ich bin zwar schon immer ein großer Porridge-Fan gewesen, aber ich muss sagen, im Thermomix kann man einfach die coolsten Kreationen zaubern. Und so beginnt eigentlich der Tag. Ich stehe meist so gegen 8 Uhr auf, 8.15 Uhr. Dann merkt Christa, dass ich wach bin. Und krieg dann auch aus dem Bett. Währenddessen habe ich wahrscheinlich schon die ersten Vorbereitungen fürs Porridge machen getroffen. Möhren geschält, wir machen immer Möhren ins Porridge, um halt ein paar Ballaststoffe noch dazu zu fügen. Super healthy und dann dann frühstücken wir zusammen und das ist öfters ein bisschen ausgiebiger, weil wir uns verquatschen und dann müssen wir auch schon los zum Training.
Und dann nach dem Training gibt es irgendwelche Routinen, die du einhältst oder vorm Training? Gibt es irgendwas, was du regelmäßig machst? Sei es Meditation, Stretching, Yoga oder eher so der Netflix am Abend-Typ?
Vor dem Training gibt es nur die Porridge-Tradition. Dann, ja, nach dem Training ziehe ich mir meist schnell einen Shake rein, der Whey-Protein und irgendwas Zuckerartiges, keine Ahnung, eine Banane oder sowas dazu.
Ja.
Dann gehe ich duschen. Es sei denn, ich bin zu nass und zu durchgefroren, dann gehe ich natürlich direkt duschen.
Das kommt ja in Köln aber nie vor. Jetzt, ja.
Nee, hier ist ja immer gutes Wetter. Ja. Und dann lege ich mich öfters erstmal hin und schlafe ein halbes Stündchen.
Also du bist so ein Nap-Typ.
Ich bin übelster Nap-Typ.
Ah ja.
Ja.
Interessant.
Ja, voll. Und dann werde ich vom Hunger geweckt oder vom Wecker. Und dann machen wir sowas zu essen.
Wieder im Thermomix?
Ja. Tendenziell schon.
Diese Folge ist nicht gesponsert von Thermomix, sondern aber wie jedes Mal von Swift.
Ja, und dann lassen wir den Abend so ausklingen, ein bisschen dehnen. Manchmal steht auch Stabi drauf, leider ignoriere ich das manchmal einfach. Ich bin eher von der faulen Sorte, von der Nap-Sorte halt. Und dann
liebe ja. Grüße an den Trainer. Da sind wir aber an sich auch schon beim nächsten Thema, das ich ansprechen wollte, weil du trainierst bei Robert. Ich sage immer Pawlowski, aber er heißt Pawlowski, ich sage immer Palmowski, weil mein ehemaliger Kommilitone Palmowski heißt. Und du trainierst mit Robert zusammen seit 12 Jahren mittlerweile?
Also, ja, ich glaube, also lasst mich überlegen, im März 2010 haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Wow.
Das war, jetzt geht's Poesie. Schon, jetzt sind wir schon wieder im Rap-Thema drin. Ich merke schon hier, ich kann mich kaum an den Themen festhalten, es wird wild. Aber was würdest du sagen, also offensichtlich ist dir wichtig, Vertrauen zu deinem Trainer zu haben, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht schon so lange mit wahrscheinlich einer Person zusammenarbeiten. Also dir ist, ja, was ist dir wichtiger? Eher so mal was ausprobieren, neue Trainingsmethoden oder einfach eher das Vertrauen, dass du weißt, okay, das läuft hier 100% und die menschliche Verbindung? Oder was ist für dich bei einem Trainer entscheidend?
Definitiv Nummer eins, Vertrauen. Und ja, ich meine, man hat ja eine gewisse Beziehung zu seinem Trainer. Und der Trainer weiß, wie man tickt. Und ja, also immer wenn es mal nicht läuft, dann denkt man natürlich so, oh ja, vielleicht sollte ich mal was ändern, aber am Ende hat es sich halt immer ausgezahlt, dabei zu bleiben und einfach kontinuierlich den Weg zu verfolgen. Und ich hatte eigentlich nie irgendwie ein super schlechtes Jahr Übertraining. Ich hatte eigentlich fast in jedem Jahr irgendeinen Erfolg und irgendwann mal, wo es halt, wo es laufen musste und wo es lief. Also ja.
Und wenn du seit 2010 jetzt mit Robert zusammenarbeitest, hast du dann vorher nicht nach Plan trainiert oder mit einem anderen Trainer zusammengearbeitet?
Ich habe einfach gar nicht trainiert.
Das ist eine Lüge.
Nee, ich habe erst 2009 angefangen. Und da habe ich eigentlich nicht nach Plan so richtig trainiert.
Ja. Also du hast 2009 mit Radsport angefangen?
Ja.
Was hat dich denn in den Radsport geführt?
Tja, gute Frage, ne? Also ich habe mir halt so gedacht, hey, ein Rennrad wäre doch cool. Und das war eigentlich der einzige Gedanke. Dann habe ich gesagt, hey Mama, ein Rennrad wäre doch cool. Darf ich eins haben? Und meine Mama dann so, nee, das ist teuer und versuch's doch mal im Verein, ehe du dir eins kaufst, mach mal ein Probetraining. Gesagt, getan, Probetraining absolviert, ich fand's cool. Und dann war ich im Verein. Und dann habe ich mir für 120 Euro ein Rennrad gekauft. Ein gebrauchtes.
Und dann ging die Reise los.
Ja, und dann, ich hatte gar nicht so im Kopf, Rennen fahren zu wollen. Ich wusste gar nicht so richtig, dass es das gibt. Also jetzt in meiner Erinnerung kommt mir das so vor. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mal Rennen fahren möchte. Und dann habe ich das ausprobiert. Und ja, bin einfach nur von vorne gebrummt und habe ein gutes Taschengeld abgesahnt. Das hat Spaß gemacht.
Man muss nämlich dazu sagen, wenn du jetzt sagst, dir war am Anfang gar nicht so bewusst, dass es Rennenfahren gibt. Ich glaube, du bist eine dieser Personen, die einfach das Fahren am Radfahren einfach liebt. Man muss nämlich dazu sagen, dass Mieke schon Bikepacking gemacht hat, bevor das Wort Bikepacking überhaupt existiert hat, glaube ich. Du hast in deiner Offseason regelmäßig irgendwelche unmöglichen Touren gemacht, was ich vernommen habe aus deinem ehemaligen und meinem ehemaligen Team.
Danke.
Für das Unmögliche oder für das Radfahrenlieben?
Dafür, dass du sagst, dass mein Bikepacking cooler ist als anderes Bikepacking.
Ich sag nur, dass du warst ja Trendsetter sozusagen.
Ja, das bin ich sowieso immer. Das habe ich ganz stark im Gefühl. Ich setze immer Trends. Nee, ich habe irgendwie das Bedürfnis verspürt, wild sein zu wollen. Habe mir einen Rennrad-Gepäckträger ausgeliehen von einem Vereinskollegen. Meine uralten Ortlieb-Satteltaschen drangepackt an mein Rennrad. Vollgepackt mit Jeanshose und Baumwollhandtuch, weil ich in Jugendherbergen übernachten wollte und bin an einem Tag mit Unwetterwarnung im Hagel losgefahren. und das war meine erste Tour, das war ich, glaube ich, 12 Tage oder so unterwegs, erst Richtung Bremerhaven über Hamburg und an die Elbe entlang bis nach Bad Schandau.
An der Elbe entlang, das klingt nach einer richtig guten Mieke-Kröger-Strecke. Kopf runter und gib ihm.
Ja, und dazu muss man sagen, ich hatte jeden Tag einen unfassbaren Hungerast. So schlimm, dass ich manchmal 5 Kilometer vor dem Ziel in Zug eingestiegen bin, weil ich einfach nicht mehr konnte.
Da ist aber auch in den Jahren ein bisschen was dazugelernt, oder? Was die Versorgung beim Fahren angeht.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Immer noch schlecht, aber besser schlecht.
Ja, genau.
Du hast ja auch mal mich besucht bei einer Bikepacking-Tour. Hattest du da auch einen Hungerast, gell? Da hat Mieke irgendwann mal entschieden, sie fährt jetzt von Bonn nach Darmstadt. Und ich bin ihr dann entgegengefahren und ich dachte, ich fahre dir, glaube ich, nur so 20 Kilometer entgegen, weil ich hatte einen Ruhetag. Und am Ende waren es dann doch deutlich mehr, weil du irgendwo halt dich auf eine Bank gelegt hast, weil du so am Ende warst.
Ja. Also, ich war so am Ende.
Und tatsächlich war das 2019, glaube ich.
2019.
Das heißt, ja, so viel hast du nicht gelernt. Das stimmt.
Naja. Ja, es war so ein übermotivierter Tag.
Ja,
das stimmt. Dachte ich so, gestern lief es doch auch gut, dann läuft es halt bestimmt auch gut, aber es lief einfach nicht und es wurde auch nicht besser.
Na, wir haben es dann in einem Darmstädter Biergarten gerettet, mit einer guten Brotzeit immerhin.
Ja.
Dann sind wir auch schon bei unserer persönlichen Beziehung. Da wollte ich dich mal fragen. Aus Eigeninteresse. Was ist denn für dich initial unser Kennenlernerlebnis oder wo hast du mich das erste Mal wahrgenommen?
Da bin ich zu deinem neuen Team und meinem ehemaligen Team nach Koblenz, gefahren, um ein Rad abzugeben oder abzuholen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann musste ich da irgendwie rumwarten und so. Und dann habe ich euch irgendwie beim Essen getroffen.
Genau.
Ja.
Das war das Swift Academy Finale, genau,
ja,
in Koblenz.
Genau. Ja.
Das ist für mich nicht mein erstes Mieke Kröger-Erlebnis.
Oha.
Ich habe nämlich, also ich meine, das ist ja auch wieder das Lustige, weil sich, da, also genau wie das, was wir gerade eben über Olympia besprochen haben, wie sich die Wahrnehmung halt immer verändert in der Phase, in der man ist oder in der Bubble, in der man sich bewegt. Und natürlich, bevor ich in den Radsport gekommen bin oder als ich in den Radsport gekommen bin, war ja so das größte Team Canyon-SRAM und die Fahrerin von Canyon-SRAM. Und zwar eben auch in dem Jahr, als du deutsche Meisterin warst. Und dann war halt einfach nur Mieke Kröger, war halt einfach für mich so, ich weiß nicht, wie man in eine andere Sportart schaut und sich halt denkt, Cristiano Ronaldo, so ungefähr, all mein Fußballwissen. Und da bin ich bei den NRW-Meisterschaften, das war mein allererstes Lizenzrennen, gestartet in, ich glaube, Aalen war das.
Ja.
Und du standst auch auf der Startliste und ich hab mir in die Hosen gemacht. Ich dachte mir, oh Gott, ich fahre ein Rennen gegen Mieke Kröger. Wie soll das gehen? Und dann kamst du, ich hatte da, es war so ein Feuerwehrsvorplatz, auf dem man da parken durfte an dem Tag. Und da bist du gerade angekommen mit Christina Köpp, glaube ich, im Auto. Aber du bist an dem Tag dann gar nicht gefahren. Du saßt dann im neutralen Auto, glaube ich. Du bist dann, ich weiß nicht, warum du nicht am Start standst. Aber ich war auf jeden Fall unfassbar erleichtert, weil ich mir dachte, ich muss ja nicht bei meinem allerersten Rennen gegen die deutsche Meisterin, gegen Mieke Kröger antreten. Das können wir auch mal auf wann anders verschieben.
Echt jetzt?
Ja.
Krass.
Das war, ich glaube, irgendwann Anfang 2017.
Ging es da einen Berg hoch?
Ja, da ging es einen so einen längeren Anstieg. Vielleicht hast du deshalb auch gesagt, du standest
nicht. Ich glaube, ich saß bei Robert hinten im Auto. Kann das sein?
Kann sein. Ich habe damals noch nichts von Trainern gehört. Ich kannte noch keinen. Ich weiß noch, dass Lynn Teutenberg war in der Gruppe oder in dem Feld. Und ich fand alle unfassbar unfreundlich. Keiner hat mit mir gesprochen. Und als ich dann am Ende Zweite wurde, haben auf einmal alle mit mir gesprochen. Dann war ich auf einmal existent. Vorher wurden mir, ich habe nämlich ein paar Prämien geholt. Und dann hat der Sprecher immer gesagt, dass ich eine überrundete Fahrerin bin.
Wie gemein, ey.
Dabei war ich vorne aus dem Feld vorne rausgefahren. Ja, aber das ist mein allererstes Mieke Kröger-Erlebnis.
Interessant. Was hast du dir jetzt aufgespart bis zum Podcast, oder was?
Ja, beziehungsweise ich habe mir halt, also vorher hat sich jetzt nie die Möglichkeit gegeben, dass ich mal so gesagt habe, haha, Mieke, wann hast du mich eigentlich das erste Mal gesehen und wann habe ich dich das erste Mal gesehen? Sondern das war ja jetzt eigentlich eher so in der Vorbereitung, dass ich mir da drüber Gedanken gemacht habe, seit wann wir uns eigentlich kennen, beziehungsweise was der eine und was der andere denkt, seit wann wir uns kennen. Du warst natürlich schon viel früher auf meinem Radar als Superstar.
Gab es mich damals schon bei Twitter?
Das weiß ich nicht, weil ich damals kein Twitter hatte.
Ach so.
Das ist aber eine gute Überleitung zu meinem, was auch noch auf meinem Zettel steht. Die einen oder anderen werden es mitbekommen haben. Es gab einen unfassbaren Twitter-Hype von Mieke Kröger. Erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat.
Das ist ultra schwer zu erklären. Ich verstehe es selbst nicht so richtig. Irgendwie gab es während Corona gab es Tour de Twitter, weil die Tour de France irgendwie nicht so richtig stattfand oder so. Und da ging es halt um so Favoriten-Accounts oder so. Ich weiß es nicht. Es ist ultra kompliziert. Ich musste mir das 5-mal durchlesen, habe es immer noch nicht verstanden. Auf jeden Fall wurde das weitergeführt und ohne mein Zutun und ohne dass ich es wusste, existiert mein Name sehr, sehr oft auf Twitter. Und dann wurde ich nach dem Sportler des Jahres im Dezember, wurde ich mal dezent darauf hingewiesen, mit Screenshots, wo lauter Mieke Kröger Tweets standen.
Obwohl du jetzt auch nicht so du bist jetzt kein Social Media Enthusiast, würde ich sagen.
Nee, eben. Gar nicht. Also das letzte Mal, dass ich Twitter besucht habe, das war, ich weiß auch nicht, 1883 oder so. Und dann habe ich mal einen Tweet abgesetzt und dann ist Twitter explodiert, also gefühlt. Das war wahrscheinlich sehr, sehr eine Minimalexplosion im Vergleich zum ganzen Twitter, aber ich war irgendwie so in den Trends, im deutschen Twitter-Trend.
Ich wollte jetzt auch gerade mal prüfen, wie häufig man Mieke Kröger findet, wenn man es eingibt, aber irgendwie hat mich mein Twitter-Account rausgeschmissen und meine Anmeldedaten kenne ich auch nicht mehr, deshalb lässt sich das jetzt nicht nachprüfen, aber jeder, der es interessiert, einfach mal nach dem Hashtag Mieke Kröger suchen.
Ja, genau, also es ist wirklich sehr interessant.
Es wurde auf jeden Fall sehr gefeiert, als du dann plötzlich, ich glaube Ende 21 oder ja schon Anfang 22?
Ende 21. Kurz vor Weihnachten.
Wieder auf Twitter aufgetaucht bist. Es war sozusagen wie der Messias ist zurück. Mieke Kröger ist wieder auf Twitter.
Mieke Kröger Monday.
Ja. Jetzt habe ich mich auch komplett verloren. Nee. Die Jahreszahlen, die wir gerade angesprochen haben, 21 auf 22. Zum einen, klar, nach dem Olympiajahr, was kommt jetzt? Du hast aber, kurz zu deiner Teamhistorie, du bist früher für Canyon SRAM gefahren, das haben wir gerade eben schon besprochen. Wir haben uns gerade sozusagen verpasst als Teamkollegin. Du warst aber auch schon früh bei Canyon SRAM, als es noch nicht Canyon SRAM hieß, sondern Velocio SRAM.
Genau.
Und danach bist du zu Virtu gegangen und in dem darauffolgenden Jahr dann schon direkt zu Hightech.
Da warst ich war dann 2 Jahre bei Virtu und dann 2 Jahre bei Hightech.
Genau, 2 Jahre bei Virtu, genau. Und dann 2 Jahre bei Hightech. Und jetzt hast du unterschrieben bei Human Powered Health, ehemals Rally Cycling, ein amerikanisches Team, und fährst zum ersten Mal World Tour ab diesem Jahr.
Yes, exciting.
Und du hattest auch jetzt, deshalb wir treffen uns jetzt gerade ja Ende Januar, weil du bis soeben zuerst im BDR auf Mallorca warst und dann in deinem ersten Teamtrainingslager. Erzähl uns mal ein bisschen, wie sich dein Profi-Dasein jetzt geändert hat durch den Aufstieg in die World Tour zum einen und wie sich vielleicht auch dein Leben innerhalb des Teams verändert hat, dadurch, dass ihr jetzt so ein bisschen diesen Zusammenschluss habt zwischen Männer- und Frauenteam, weil so wie ich dann in den Bildern gesehen habe, wart ihr, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen unterwegs.
Ja, also erstmal fühlt es sich irgendwie ganz toll an, in einem sehr professionellen Umfeld wieder zu sein. Es gibt so unglaublich viel Stuff und ich habe schon so viele verschiedene E-Mail-Adressen mittlerweile gespeichert, weil es irgendwie für jeden Bereich irgendeinen Ansprechpartner gibt. Und das ist irgendwie, ja, das fühlt sich nach was Soliden an. Und das bringt eine Sicherheit mit sich. Das Trainingslager hat super viel Spaß gemacht. Am Anfang war es ein bisschen komisch, weil sich eigentlich niemand so richtig kannte. Aber wir haben uns eigentlich sehr gut zusammengerafft und hatten noch super viel Spaß zum Ende hin.
Weißt du, wie viele Nationalitäten seid ihr jetzt im Team? Weißt du das ungefähr?
USA, Niederlande, Italien, Deutschland, Neuseeland. 5?
Japan.
Japan, 6. Genau, meine Zimmerkollegin, die Eri.
Meine ehemalige Teamkollegin Eri Yonamine.
Ja, seitdem komme ich immer ins Zimmer rein mit Eri, are you okay? Eri, are you okay? Are you okay, Eri? Und sie lacht immer nur ganz höflich.
Ja, das passt zu ihr, was natürlich auch zu dir passt. Und das ist wieder ein neuer Effekt zu Mieke Kröger, wie man gerade vernommen hat. Du hast eine unfassbare, ich springe schon wieder im Thema. Jetzt bleiben wir erstmal noch beim neuen Team und dann kommen wir zu deiner Liebe zu Musik.
Ja, also wie gesagt, es hat super viel Spaß am Ende gemacht. Portugal hat einiges zu bieten, wenn man die richtigen Strecken sich raussucht, wenn man die richtigen Gebiete kennt. Es ist irgendwie ein professionelles, aber lockeres Umfeld. Man braucht keine Angst haben, den Mechaniker um einen Gefallen zu bitten oder einfach darum zu bitten, seinen Job zu machen. Aber sind alle super motiviert. Und ja, es ist so eine unterstützende Grundstimmung. Ja.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen dieser amerikanische Vibe, würde ich sagen. Weil so würde ich es jetzt bei uns auch so ein bisschen beschreiben, dass halt der Umgang sehr freundlich, sehr höflich ist und man deshalb auch gar keine Sorge hat, irgendwie mal nach was zu fragen oder
ja, genau, absolut.
Wünsche zu äußern.
Ja.
Und dazu kommt ja auch, dass du zum ersten Mal auch ein World Tour Minimumgehalt bekommst. Und kann man sagen, dass das dein erstes Jahr so ohne Geldsorgen ist? Weil das war nämlich auch, als ich heute nochmal den Besenwagen-Podcast gehört habe, hast du gesagt damals, das war ja letztes Jahr, meine ich, dass du gerade von deinem Ersparten lebst. Und da dachte ich mir, ja krass, das war eigentlich mit der größte Umschwung wahrscheinlich.
Ja, absolut. Das macht einen sehr großen Unterschied, endlich eigentlich normalen Gehalt zu bekommen. Aber für mich ist es sehr viel irgendwie, weil ich es halt vorher noch nie so hatte. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei Virtu auch fair bezahlt wurde.
Ja.
Ja. Da, sonst hätte ich auch nichts sparen können für die 2 Jahre
ja,
danach.
Stimmt. Stimmt, du hast ja auf jeden Fall gespart. Apropos, hat sich der Olympiasieg denn finanziell bemerkbar gemacht? Darf man das fragen? Also es gibt ja Länder, die da da hat man dann am Ende eine lebenslange Rente nach einem Olympiasieg. Wie sieht es in Deutschland aus?
Nee, das leider jetzt nicht. Wir haben 20.000 Euro bekommen. Also das ist ja die Prämie sowieso gewesen für eine Einzelmedaille. In den Mannschaftssportarten war das vorher nicht festgelegt. Das wird dann im Einzelfall entschieden und da hatten wir anscheinend Glück. Wir waren anscheinend so sympathisch, dass sie gesagt haben, ach komm, die vier Mädels.
Und das Team war einfach klein genug. Weil ich denke mir, bei so einer Hockeymannschaft, da
erzählt auch das Sympathische nicht.
Ja, weiß ich nicht, aber da sind dann auf einmal so, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in so einer Hockeymannschaft mit Ersatzspielern sind, aber wahrscheinlich irgendwie 15 bis 20 mal 20.000.
Ja, ja, genau.
Das fällt ja dann noch schwerer ins Gewicht.
Ja, vielleicht auch das.
Aber das ist doch schön und das freut mich auch als ich gehört habe, dass du in die World Tour kommst und mit Rally unterschrieben hast, beziehungsweise Human Powered Health. Genau, dass du halt einfach bezahlt wirst.
Ja, ich kann jetzt einfach meinen Job machen.
Ja, genau.
Ja.
Und musst dir dann nebenher noch Gedanken machen.
Ja, genau.
Weil es ja, glaube ich, auch für Außenstehende, wenn man sich deine Palmares anhört, dann geht man ja nicht davon aus, dass man unter dem Existenzminimum eigentlich lebt von dem, was man da macht. Was ja aber bisher noch der Fall war.
Ja, komisch, ne? Weil, ja, was soll ich dazu sagen? Ja.
Ja, also das ist natürlich, ich meine, das Schöne ist ja, dass sich da jetzt viel tut und dass sich viel ändert. Jetzt gibt es mittlerweile 15 World Tour Teams, die eben alle Minimumgehalt bezahlen müssen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dementsprechend sind es jetzt, ich rechne mal knapp mit 10 Fahrern pro Team, weil es einfacher ist, aber wahrscheinlich 150 bis 200 Mädels, die einfach sagen können, okay, mit dem Geld, das ich jetzt verdiene, kann ich auch wirklich auskommen und muss nicht meine Eltern anpumpen.
Ja.
Oder mein Partner oder wen auch immer, um das zu machen. Und ich glaube, je nachdem, wie man gestrickt ist, fällt ist das dem einen eben auch leichter oder schwerer, beziehungsweise aus welchen Verhältnissen man dann auch kommt. Und da können wir zumindest beide sagen, dass wir von der Entwicklung profitieren und uns dieses Jahr eigentlich zu 100% auf den Sport fokussieren können.
Ja, absolut.
Aber trotz allem weiß ich ja, dass du bisher studierst noch nebenher. Erzähl uns mal da, worum es bei deinem Studium geht und was du treibst.
Hauptsächlich geht es da ums bittere Überleben. Also
eigentlich alles genauso wie sonst.
Genau, ich studiere an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Seit wenigen Semestern. Und
kann man da eine Hausnummer kriegen?
Der Begriff ist dehnbar, deswegen.
Okay, wir bekommen keine Hausnummer.
Die Uni weiß Bescheid, dass ich wahrscheinlich etwas länger brauchen werde.
Und die lässt sich auch darauf ein.
Ja.
Sehr gut.
Also, vielen Dank dafür.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus an Friedrich Wilhelm. Und ja, wenn ich 1-2 Module im Semester schaffe, dann ist das schon ein Erfolgserlebnis. Also es tut auch gut, sich nebenbei durch was anderes irgendwie Erfolgserlebnisse zu beschaffen, als nur durch den Sport. Das ist wichtig.
Ja, und auch wahrscheinlich ein bisschen den Kopf zu benutzen.
Ja, genau.
Das merke ich auch, dass mir das manchmal fehlt. Also der Umschwung von Studium in Profisport war da manchmal so ein bisschen harsch.
Ja gut, bei dir war es natürlich auch extrem, ne? Medizinstudium und Profisport, also das ist ja direkt aufeinander gefolgt sozusagen. Und
ja, obwohl ich die ersten Monate war mein Hirn, glaube ich, einfach mal froh, dass es nicht mehr Schwamm spielen musste. Weil daraus besteht ja ein Medizinstudium auch sehr einfach, so schnell wie möglich, so viel Wissen wie möglich reinzuhämmern. Und ich glaube, mein Kopf war erstmal, war einfach so ein bisschen in Übertraining. Die ersten Monate war es erstmal voll okay. Aber gleichzeitig hast du auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, einen weiteren Karriereschritt genommen, richtig?
Jawohl.
Das ist eine absolut richtige Antwort. Ich habe nur, mir hat nur die Hand an der Stirn gefehlt dazu.
Ja, das ist gerade schwierig. Ich liege ja auf der Seite.
Ja. Also es ist hier wird nicht stillgestanden, aber jetzt wird häufiger stillgestanden bei dir.
Jawohl. Also seit dem 1.12. Nennt man mich bitte Flieger Kröger. Ich bin seit dem 1.12. bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe.
Und sie fliegt. Fliegt.
Fliegt. Fliegt.
Ich wusste, dass wir irgendwann anfangen zu singen.
You're in the army now.
Genau, also du bist jetzt in der Bundeswehr.
Jawohl.
Und da schätze ich mal, in der Sportfördergruppe.
Ja, genau, in Frankfurt-Oder stationiert.
Dazu muss man nämlich auch sagen, in Frankfurt-Oder trainiert nämlich, oder da ist eigentlich so der Stützpunkt für die Bahnfahrer.
Genau, in Frankfurt-Oder, dort reisen wir immer hin für Bahnlehrgänge und unmittelbare Wettkampfvorbereitungen.
Genau, weil
weil's da so schön ist.
Da ist man von nichts anderem abgelenkt.
Also ich meine, okay, es ist Frankfurt-Oder, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm.
Nee, ich fand es auch jedes Mal schön, wenn ich da war.
Ja, ich meine, man lebt ja in der Kaserne, man hat keinen Aufzug und so. Das ist natürlich alles nicht super optimal, aber...
Macht auch fit.
Macht auch fit, genau. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, es hat auch irgendwie sowas Sentimentales, weil man da halt schon als Seniorin war und da viel Scheiße gemacht hat und so.
Ja, für manche von uns wahrscheinlich. Und es hat ja auch manchmal dieser Trainingslager-Effekt ist ja auch manchmal das, dass man eben raus ist aus dem Alltag und weit weg ist von allem. Und das hat man da tatsächlich auch sehr, würde ich sagen.
Ja, genau. Also ohne Auto kann man halt auch nicht einfach mal in die Stadt fahren oder so. Und die Stadt ist halt auch nicht so wirklich groß. Aber genau, man ist halt eigentlich direkt, ist man in der Routine drin, sobald man dort ankommt. Ja.
Und wie können wir uns, weil das habe ich mir eigentlich auch noch aufgeschrieben und wenn wir jetzt eh schon beim Thema Frankfurt-Oder sind, durch den Bundeswehrumschwung, wie kann man sich so einen Bahnlehrgang oder vielleicht auch gerade so die letzten Wochen vor Olympia, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein Alltag in der Bahnvorbereitung aus?
Ja, wir lassen jetzt mal so Jetlag-Vorbereitung, lassen wir mal raus. Also man steht zu einer normalen Uhrzeit auf, so um 8 oder so, zieht sich eine Jogginghose drüber und einen Pulli und dann geht man frühstücken im Fresswürfel und dann geht man nochmal aufs Zimmer, putzt sich die Zähne, macht sich fertig, dann latscht man wieder die Treppen runter auf die Bahn, holt dort sein Rad von hinten oder seine Räder, Straßenrad und Bahnrad. Geht auf die Bahn, zieht sich Schuhe an, Helm an und dann fährt man 20 Minuten ein, dann fährt man einen progressiven Warmfahr-EB, dann kommt man wieder runter von der Bahn und dann fängt man das Programm an. Ja, und dann hängt man da so ein bisschen auf der Bahn rum und dann geht man ungeduscht zur Freude des Bundestrainers wieder zurück in den Fresswürfel zum Mittagessen. Dann geht man wieder die 5 Stockwerke hoch und duscht sich und macht ein Schläfchen. Ja.
Also man sieht, egal ob in Köln oder in Frankfurt oder der Tag eines Radprofis besteht viel aus Essen, Training und Schlafen. Genau wie man sich's vorstellt.
Ja, genau. Super eigentlich.
Ja, es gibt tatsächlich Schlimmeres.
Absolut.
Das muss man so sagen.
Mhm.
Ich habe auch durchs Profi-Dasein so richtig gelernt, wie die Welt aussieht, wenn man wach ist. Ich habe davor deutlich zu wenig geschlafen und plötzlich hatte ich die Möglichkeit zu schlafen und dann dachte ich mir, diese Farben.
Ach,
es ist
ja.
Es ist alles so bunt. Also das ist tatsächlich was, das man sehr genießen kann und ich glaube, sich auch diesem Privileg bewusst sein sollte, dass man eben die Freiheit hat, aufzustehen, wann man möchte. Und wenn man abends mal ein bisschen später ins Bett gegangen ist, dann kann man sagen, heute stelle ich mir den Wecker mal nicht. Und dass man nicht irgendwie um 7 Uhr oder um 7.30 Uhr irgendwo auf der Matte stehen muss.
Und genau das war mein Gedanke für den heutigen Abend. Weil ich bin ja, wie gesagt, eine Lerche und Tanja ist eine Eule.
Ja.
Und für mich wird es heute Abend spät. Bei mir ist eigentlich ab 9 Uhr ist schon sozusagen Licht aus. Nee, das nicht, aber ich schlafe schon so um 10, halb 11 schlafe ich schon sehr gut ein.
Und dann schläfst du bis 8.
Ja, ich schlafe extrem viel.
Guck, und das finde ich ja schon mal die Krux, weil man wirft ja uns Eulen, ich nehme uns mal alle in ein Boot, uns Eulen wirft man immer vor, dass wir so faule Menschen sind, weil wir so spät aufstehen. Also weil ich natürlich tendenziell immer lieber um 9 aufstehen würde, als um 6 oder um 7. Aber meistens stehe ich ja dann trotzdem auch so, also mein Wecker steht eigentlich auch immer so auf 8, 8.15 Uhr. Und ich stehe ja um die gleiche Zeit auf dann am Ende wie du. Aber ich gehe viel später ins Bett. Das heißt, effektiv schlafe ich ja deutlich weniger. Das heißt, dann ist ja wieder die Frage, wer ist die faule Person von uns beiden?
Ich habe gar kein Problem damit zu sagen, dass ich die faule Person bin.
Ja. Ich glaube, ich habe schon einfach immer so sehr unter diesem Label gelitten, dass man irgendwie so als Eule halt immer so, ja, geh doch ins Bett, du musst doch morgen raus. Und ich habe mich dann immer so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich so ein schlechter Mensch bin. Und am Ende hat halt nur mein Schlaf drunter gelitten. Aber grundsätzlich denke ich mir, ganz viele Lerchen, die es so gibt, die schlafen viel, viel länger. Die verbringen viel mehr Zeit im Bett als ich.
Ja, guck mal, ich liege jetzt auch schon wieder rum.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch tatsächlich nämlich vor, wir fliegen nächste Woche ins Trainingslager. Ich habe richtig Angst, weil die meisten Amerikaner, also richtige Frühaufsteher und meine... Also jetzt wir haben so ein Online-System, wo man eben auch einsehen kann, wer mit wem das Zimmer teilt. Und meine jetzt angekündigte Zimmerkollegin, die postet immer, also wir kennen uns noch nicht, aber die postet immer so Stories bei Instagram und bei Twitter, wo sie sagt so, ist um 3 Uhr Radfahren gehen morgens zu früh? Und die steht halt irgendwie wohl immer um 4 Uhr auf. Immer. Und ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, dass wir im Trainingslager in einem Zimmer schlafen sollen und einer von uns beiden nicht durchdreht.
Naja, du gehst dann einfach um 4 ins Bett. Dann habt ihr immer Einzelzimmer.
Aber dann muss ich ja trotzdem um 10 auf dem Rad sein.
Ja, da hast du einen Kürzeren gezogen.
Genau, und schon wieder muss die arme Eule leiden.
Arme Eule, ja.
Wir haben es schon schwer. Naja. Genug zu meinem Schlafrhythmus. gerade eben hatten wir das Thema kurz schon angeschnitten und es war mir auch ganz wichtig, dass dieses Thema auf jeden Fall heute eine Rolle spielt. Und als hätte Mieke es geahnt, hat sie ein wohlbemerkt goldenes Mikro mitgebracht. Unsere erste wirkliche, ich würde sagen, oder unsere Liebesgeschichte hat eigentlich dann begonnen, als wir zum ersten Mal ein Trainingslager mit dem BDR auf Mallorca verbracht haben und festgestellt haben, dass wir, was unseren Musikgeschmack angeht, sehr viele Überschneidungen haben. Und ich glaube, unser größter gemeinsamer Nenner war definitiv Seed. Und wir kennen, glaube ich, beide alle Seed-Texte auswendig. Mika hat jetzt gerade versucht, unauffällig dieses Mikro anzumachen, aber ich glaube, man hat es trotzdem im Hintergrund gehört. Wie auch immer, auf jeden Fall hat es darin geendet, dass Mieke und ich auf Mallorca eigentlich Höhentrainingslager hatten, weil wir uns die ganze Zeit abgewechselt haben beim Seedrappen und in die komplette Sauerstoffarmut aufgrund unserer Rap-Gesänge kamen.
Ja.
Ich nehme heute zum ersten Mal mit meiner eigenen Technik auf und habe unfassbar Angst vor Rückkopplungen. Und jetzt hat Mieke natürlich dieses zweite Verzerrungsmikro, das so ein bisschen an den Rummel erinnert. Aber ja, es passt perfekt zu ihr. Und ich habe auch das Gefühl, sie möchte uns was vortragen.
Nee, ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen schüchtern geworden. Estoy un poco cortada, das habe ich gelernt. Aber
das ist in Ordnung, weil grundsätzlich bist du ja dann gar nicht so schüchtern, wenn du es machen musst. Erzähl uns doch mal, weil es so schön ist, die Geschichte von der Healthy Aging Tour 2019.
Eine reine Erfolgsgeschichte. Also,
auf allen Ebenen.
Ja, genau. Erste Etappe Borkum, oder wie war das?
Genau.
Die chaotischste Etappe von allen als erstes, wo alle noch frisch sind, das ist super.
Wir haben an dem Tag direkt zwei Fahrerinnen verloren von sechs.
Das ist einfach zu krass. Ja, also auf jeden Fall muss man dann mit dem gesamten Peloton, betritt man eine Fähre für die Hin- und Rückfahrt. Und auf der Rückfahrt, glaube ich, haben wir uns getroffen und haben angefangen, Drahtesel von Moop Mama zu singen.
Sehr die Erfindung des Rades.
Ach ja, stimmt, die Erfindung des Rades. Stimmt, ja, ich nenne es immer falsch, tut mir leid. Diesen virtuosen Auftritt hat leider oder vielleicht auch zum Glück der Rennsprecher mitbekommen, der natürlich auch auf der Fähre saß. Und am nächsten Morgen wurde ich tatsächlich gebeten, bei der Mannschaftsvorstellung mein Können vorzutragen. Und ich ziehe dann auch nicht zurück. Ich mag das gar nicht, wenn jemand zurückzieht, und deswegen mache ich das auch nicht. Und habe dann losgelegt.
Und tatsächlich auf der Bühne mit Mikro in Holland deutschen Rap-Gesang vom Stapel gelassen.
Ja.
Und wohlgemerkt, hast du auch die Etappe an dem Tag gewonnen.
Genau, an dem Tag habe ich die Etappe gewonnen. Da ritt ich meinen Drahtesel.
Das heißt, es hat sich alles gelohnt.
Hat sich alles gelohnt, ja. Das war Fügung.
Perfekt. Ja, da wir uns jetzt dafür entschieden haben, keinen Gesang mehr vom Stapel zu lassen.
Wie schade eigentlich.
Lass ich hier noch ein paar Infos vom Stapel auf jeden Fall. Denn ich habe es im Intro eigentlich noch nicht so wirklich gesagt. Ich habe es zwischendrin in unserer Thermomix, in unserem Thermomix-Wahn kurz erwähnt. Aber unser Podcast ist in diesem Jahr ja glücklicherweise präsentiert von Swift. Und du musst ja auch ein großer Swift-Fan sein, denn Swift hat im Endeffekt mich in dein Leben gebracht. Und allein deshalb musst du Swift auf ewig dankbar sein eigentlich.
Danke, Swift.
Denn ohne Swift keine Tanja im Peloton. Und wir haben ja schon den ein oder anderen schönen Moment miteinander verbracht. Denn man muss dazu sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber Mieke und ich finden uns grundsätzlich irgendwie immer wieder. Und ich warte auch auf den Moment, wenn wir endlich irgendwann mal Teamkollegin sein sollten außerhalb der Nationalmannschaft. Weil es gibt, glaube ich, keinen Fahrer, bei dem ich lieber am Hinterrad hänge als bei dir.
Danke.
Gerne.
Das sagen allerdings viele. Ich glaube, das ist wegen meiner Größe so.
Ja, aber bei mir ist jetzt eher unabhängig von deiner Größe. Natürlich ist es auch sehr angenehm, weil du eben gleichmäßig fährst. Das hatten wir gerade eben auch schon mit deinen 1000 Metern. Und das konnte ich auch letztes Jahr bei der EM im Teamzeitfahren beobachten, dass es sehr angenehm ist, wenn du vorne das Tempo übernimmst. Aber grundsätzlich halt auch, obwohl du tendenziell manchmal nervös bist im Peloton, strahlst du trotzdem immer so eine Ruhe für mich aus. Und ich weiß halt immer, wenn Mieke da ist, wir haben halt keinen so, also wir sollten es vielleicht haben, aber wir haben kein wirkliches Konkurrenzverhalten. Und ich weiß halt, dass wenn ich jetzt, du würdest mir halt immer einen Schubser geben oder du würdest halt immer auf der Windkante Platz für mich machen und du würdest mich halt niemals irgendwie in den Wind schicken.
Nee.
Das finde ich immer unfassbar schön.
Danke. Ich bin irgendwie, ich mag so gern so Fairness und so einen zweiten Gedanken fassen, ehe man eine Dummheit tut und so. Das mag ich und ich versuche natürlich auch selbst mich irgendwie an meine Grundsätze zu halten, so gut es geht im kompetitiven Radsport.
Es funktioniert bisher ganz gut, manchmal vielleicht zu deinem Nachteil. Wir sind uns da leider sehr ähnlich manchmal. Deshalb können wir unser gegenseitiges Leid dann manchmal auch ganz gut verstehen. und können uns dann in unserem Leid suhlen und uns gegenseitig
mitleiden. Das tut so gut, ne? Ja, das ist wie so Schweine im Dreck.
Also falls sich irgendjemand mal austauschen möchte über Nervosität im Peloton und dass sich Freundlichkeit manchmal nicht auszahlt, dann seid ihr bei uns in der Selbsthilfegruppe Kröger Erath sehr, sehr herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja.
Jetzt haben wir uns schon wieder verloren. Zu Swift wollte ich noch sagen, wir haben es beim letzten Parallelwelten-Podcast schon angesprochen. Die Tour de Swift läuft immer noch bis zum 13. Februar. Kann man insgesamt die 8 Etappen der Tour de Swift in unterschiedlichen Events absolvieren. Und außerdem steht bald die Swift WM an, nämlich am 26. Februar, am Opening Weekend bei den Klassikern. Da steht nämlich auch Omloped Newsblatt, glaube ich, auf dem Plan. Stehst du denn da am Start?
Nee, ich starte mit Valenciana.
Mhm.
Ja, interesting.
Das ist ja schon Mitte Februar, oder?
Am 17. geht's los.
Gell?
Ja. Und Omloped Newsblatt, das Opening Weekend, machen wir anscheinend nicht, sondern dann mit Strade Bianche.
Du fährst gerade?
Nee, ich fahre das nicht. Also den Dreck würde ich mir gönnen, die Hobel da dann lieber eher nicht. Aber Uetingen, Grand Prix Uetingen,
ja,
da starte ich dann.
Da haben wir uns letztes Jahr auch, einmal habe ich dich ans Hinterrad genommen, einmal hast du mich ans Hinterrad genommen.
Ja, genau, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern.
Ja, das war schön. Strade muss ich aber sagen, ich bin es ja letztes Jahr gefahren und ich war tatsächlich überrascht, wie gut, also teilweise sind die Anstiege sehr viel sympathischer als so manche Anstiege in Belgien.
Echt?
Also ich bin dann bei einem Sturz irgendwann, bei 110 glaube ich, hat sich das, was vom Feld übrig war, hat sich dann nochmal geteilt und dann sind wir nicht mehr an die Spitzengruppe sozusagen drangekommen. Aber ich war bis 110 oder sowas vorne in der Gruppe und ist ja, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt der Bergfahrer bin. Mhm. Und das kann ich bei manchen belgischen Rennen nicht von mir behaupten, im letzten Jahr.
Ja, ich meine, vielleicht fahre ich irgendwann in meinem Leben nochmal Strade Bianche.
Also schön ist auf jeden Fall.
Ja. Und ich mag sie ja auch ein bisschen.
Hast du denn schon dein... Bei Robert haben wir uns auch wieder gefunden.
Stimmt.
Da bin ich ja relativ früh gestürzt und habe dann einfach Gruppe um Gruppe aufgefahren und irgendwann habe ich auch deine Gruppe beziehungsweise es war keine Gruppe, ihr war zu zweit.
Ja.
Und dann sind wir zusammen durch den Dreck. Dann sind wir
genau,
wieder bei den Schweinen, die sich suhlen.
Bis ich meine Kontrolle irgendwie verloren habe, ich glaube, ich hatte ein bisschen zu hohe Felgen drin und da war so Seitenwind. Und ich wurde so einfach so runtergeschoben vom Pflaster, weil es so rutschig war. Es war ganz komisch. Ja, und dann war ich halt nicht mehr so auf dem Hubbel oben.
Ja.
Und halt ultra im Dreck und ich kam nicht mehr vorwärts und ich wusste gar nicht mehr, wie ich losfahren soll. Weil einfach, ich bin zwar nicht hingefallen, aber es war, naja.
Ich sag mal so, ich glaube, du warst an dem Tag nicht der Einzige, der das passiert hat. Und ich glaube, am nächsten Tag ging es auch einigen Männern so. So sah es zumindest im Fernsehen aus.
Ja.
Naja, jetzt haben wir nicht gerappt. Wir haben all meine Punkte eigentlich abgearbeitet, die ich auf meinem Zettel stehen hatte. Ich wollte nur noch eigentlich eine Anekdote erzählen, auch um meiner unendlichen Dankbarkeit dafür kundzutun. Nämlich, ich glaube, ich habe es schon tatsächlich im Parallelwelten-Podcast mal erwähnt, aber ich finde, es kann noch mal erwähnt werden und vor allem in einer speziellen Mieke Krüger-Gastfolge. Nämlich, als ich mir Anfang Oktober meine Wirbel gebrochen habe und zurück nach Köln gekommen bin und bis dahin nach dem Rennen noch immer ungeduscht und ungewaschen war, kam Mieke direkt nach der EM, wo sie sich Bronze in der Einerverfolgung und Gold in der Mannschaftsverfolgung geschnappt hatte, kam sie direkt nach Ankunft aus der Schweiz bei mir ins Krankenhaus, hat noch einen Covid-Test gemacht, damit sie überhaupt rein darf und hat mich geduscht und mir die Haare geflochten und einfach dafür gesorgt, dass ich mich wieder als ein Mensch fühle. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine der Anekdoten, die dich nämlich als Person am besten beschreibt außerhalb des Radsports, nämlich als sehr guten Menschen, als sehr loyalen Menschen und auch als einen Menschen, auf den man sich immer verlassen kann. Und deshalb möchte ich sagen, dass es mich sehr freut, dass der Radsport dich in mein Leben gebracht hat. Und auch jetzt, dass ich meine allererste Folge mit dir teilen durfte, meine allererste Gastfolge. Und deshalb bleibt mir nichts zu sagen an dieser Stelle als vielen Dank, Mieke Kröger. Es ist sehr schön, einen Menschen wie dich in meinem Leben zu haben.
Oh, Tanja.
Und
hör mal auf, du.
Ja, jetzt höre ich auch auf. Und überlasse sozusagen dir die Möglichkeit, noch was zu sagen, falls du noch was loswerden möchtest, falls ich was nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre zu erwähnen. Damit gehört die Bühne dir. Ich bedanke mich schon mal bei allen Zuhörern und ich hoffe, es war auszuhalten mit mir und Mieke.
Ja, vielen Dank, liebe Tanja. Das schmeichelt mich sehr.
Dir.
Mir. ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, Menschlichkeit ist immer noch wichtiger als Erfolg im Sport oder irgendwo. Und ja, seid einfach nett zueinander, bitte.
Und wie ihr an Mieke seht, das mit dem Erfolg klappt dann trotzdem irgendwie.
Ja, what goes around comes around. Ich bin überhaupt nicht esoterisch oder so, aber irgendwie so ein bisschen glaube ich schon daran. Und ja, manchmal muss man Dinge aushalten. Irgendwann wird es auch wieder gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.